Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was sagt der Pianist Igor Levit über Angela Merkels Rede beim UN-Klimagipfel? Wo sind 415 Stunden Alltag aus der DDR zu sehen? Und warum hat Matthias Inner jetzt eine Graphic Novel verfasst? Fragen in dieser Stunde mit dem Boss, denn er ist ja heute 70 geworden. Womit auch schon fast alles gesagt ist über die Musik dieser Stunde. Greta Thunberg vor Angela Merkel. Diese Reihenfolge hatte Antonio Guterres, der Chef der Vereinten Nationen, zum Auftakt des UN-Klimagipfels heute festgelegt, um zu betonen, dass es nicht ums große Redenhalten gehen soll. Hat die Kanzlerin das beherzigt?
Wir alle haben den Weckruf der Jugend gehört. Es gibt keinen Zweifel, dass der Klimawandel, die Erderwärmung im Wesentlichen von Menschen gemacht ist. Und deshalb müssen wir dem Ratschlag der Wissenschaft folgen. International werden wir unsere Mittel von 2 auf 4 Milliarden Euro erhöhen im Verhältnis zu 2014. National im Jahre 2050 klimaneutral sein.
Angela Merkel heute Nachmittag deutscher Zeit in New York. Der Pianist Igor Levit nennt das Klimapaket der Großen Koalition Sterbehilfe für das Weltklima. An der großen Demonstration der Fridays for Future-Bewegung hat er in Oldenburg mitten auf der Straße gespielt, umringt von Klimaaktivisten. Jetzt ist er am Telefon. Einen schönen guten Abend, Herr Levit.
Guten Abend, ich freue mich sehr.
Sie haben getwittert, was die Kanzlerin heute gesagt hat, das sei Heuchelei. Wieso?
Weil die Kanzlerin davon spricht, dass man zum Beispiel auf die Wissenschaft hören soll. Das ist blanker Hohn, wenn man bedenkt, was in diesem Klimapaket steht, das ich einfach für einen Skandal halte. Die Wissenschaftler, die die Regierung beraten haben, sagen selbst von sich, dieses Paket sei unzulänglich. Und das ist nett ausgedrückt. Im Übrigen ist der Begriff der Sterbehilfe für das Weltklima kommt auch nicht von mir. Ich habe das gehört von einem dieser Wissenschaftler. Nun, da sich hinzustellen und sagen, wir haben den Ruf gehört und wir würden auf Wissenschaftler hören. Vielleicht hört Frau Merkel persönlich auf Wissenschaftler. Sie ist eine unglaublich kluge Frau, die sicherlich versteht, was da gerade passiert. Aber dann verkauft uns nicht für blöder als wir sind.
Glauben Sie denn, Herr Levit, Angela Merkel würde eine drastische Klimapolitik machen, wenn ihre Partei das zuließe, beziehungsweise wenn die Große Koalition nicht gefährdet wäre?
Ach, wissen Sie, das ist für mich keine Richtlinie gerade. Wir sprechen nicht über ein politisch verhandelbares Thema. Wir sprechen hier über die Zukunft unseres Planeten. In dieser Frage rauft man sich mit allem zusammen. Aber man setzt sich dann nicht hin und twittert à la Olaf Scholz, wer auch immer das gemacht hat. Ja, wir haben jetzt den Klimawandel gestoppt. Wirklich, das ist Kindergarten. Wäre das nicht so dramatisch, könnte man eigentlich weinend darüber lachen. Das, was da passiert ist, macht einfach wütend.
Was müsste für Sie, Herr Levit, geschehen, um tatsächlich zu sagen, wir retten das Weltklima?
Hört auf die Wissenschaft. Das hat Greta Thunberg im US-Kongress gesagt. Und wenn ihr auf diese Wissenschaft nicht hört, werden wir auf der Straße immer mehr. Und diese Veränderung wird kommen. Da hat Greta Thunberg vollkommen recht. Und man sieht, was geschehen ist am vergangenen Freitag. Weltweit. Die Reaktion darauf war eine politische Ohrfeige. Heute zu sagen, die tolle Jugend hat uns aufgeweckt, ist eine doppelte Ohrfeige. Als Wirtschaftsminister gestern bei Anne Will zu sitzen und zu sagen, ja, wir hören auf euch, ist eine dreifache Ohrfeige. Ganz zu schweigen davon, sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ja, ja, die ungeduldige Jugend. Und das sage ich als jemand, der, und deswegen kommt auch diese Wut, der intellektuell über die letzten 13 Jahre in bestimmten politischen Fragen einen großen Respekt vor Angela Merkel hat. Das ist unwürdig, was hier passiert die letzten Tage.
Greta Thunberg ist ja mit 16 Jahren halb so alt wie Sie. Liegt es Ihrer Meinung nach an der Person Greta Thunberg, dass die Politik jetzt so unter Druck steht? Oder ist Greta Thunberg das Symbol, auf das Millionen Menschen als Signal gewartet haben, womöglich, was die Klimapolitik anbelangt, auch Sie?
Greta Thunberg ist alles und sie ist eine von sehr, sehr, sehr vielen. Aber sie ist diejenige, die einen Funken geschlagen hat, der absolut einzigartig ist. Und vielleicht haben wir darauf gewartet. Aber jetzt ist sie da. Jemand hat heute unter dieses Foto, was der Regierungssprecher getwittert hat, von Angela Merkel und Greta Thunberg geschrieben, die mächtigste Frau der Welt und Angela Merkel. noch einmal, wir sind hier nicht dafür da. Und Fridays for Future ist nicht dafür da. Und ich bin einfach nur jemand, der mitgeht. Aber hört auch mit den Sprüchen, wir hören auf die Jugend. Gemäß daran, was da passiert ist und was als sogenanntes Klimapaket da rausgekommen ist, ist das blanker Hohn, nicht mein Klimapaket.
Sie kommentieren erst seit einiger Zeit Politik und engagieren sich in der Umweltpolitik. Gab es dafür womöglich Greta Thunberg als konkreten Auslöser? Oder sagen Sie jetzt einfach laut, was Ihre innere Stimme Ihnen schon länger gesagt hat, weil Sie sich in Gemeinschaft von so vielen Millionen anderen Menschen sehen?
Nein, ich habe angefangen, mich zu engagieren. Das geht bezogen darauf, wie jung ich ja selber bin, einige Jahre schon zurück. Also es fing bei mir an mit der Occupy Wall Street Bewegung, mit der Griechenland-Krise. Es wurde dann zu einem essentiellen und ja auch existenziellen Teil meines Lebens, als die ersten Berichte über Lampedusa reinkamen, dann natürlich 2015. Über die Jahre seit 2008 hat sich mein Engagement eigentlich verstärkt. Nicht nur in der digitalen Realität, ich bin auch so, auch in meinem privaten Leben, sehr, sehr engagiert. Aber das verstärkt sich.
Und wohin könnte es sich für Sie verstärken?
Welche, das werden wir sehen.
Welche Rolle möchten Sie denn im Kampf gegen den Klimawandel übernehmen?
Ich bin Bürger dieses Landes und ich habe in der Schule gelernt, dass man Bürgerpflichten hat. Sonst ist so eine Demokratie nicht so wahnsinnig viel wert. Und ich habe meine Bürgerpflichten und denen gehe ich nach. Und ja, es gibt politische Themen, die müssen alle abgearbeitet werden. Aber am Thema, am Überbegriff des Klimawandels hängt unser aller gemeinschaftlicher Zusammenhalt. Es hängt daran, ja, auch die Systemfrage. In welchem wirtschaftlichen System wollen wir leben? Aber wenn heute Rechte, selbsternannte, ich nenne sie jetzt einfach mal so Turbo-Neoliberale, im Grunde genommen nihilistische Spieler, wenn die heute anfangen, darüber zu reden, Fridays for Future würde sich radikalisieren, dann möchte ich hier gerne zwei Fragen aufwerfen. Wer ist radikal? Das hat mal Luisa Neubauer gesagt und recht hat sie. Wer ist radikal? Die oder derjenige, der auf die Straße geht und für die Zukunft von uns allen kämpft? Oder diejenigen, die seit Jahrzehnten sehenden Auges die Zukunft zerstören? Und wir sollten aufhören, sowohl von politischer als auch von medialer Seite dieser Schrumpfsprache auf den Leim zu gehen. Denn die ist gefährlich. Und wir werden noch ganz andere Art von Konflikten erleben, die mit diesem Klimawandel einhergehen. Wacht auf, Leute, und fangt an, Wissenschaft ernst zu nehmen.
Sagt der Pianist Igor Levit zum Auftakt des Klimagipfels der Vereinten Nationen im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen, Herr Levit.
Alles Gute, danke.
Ihnen auch. Kulturen erforschen und miteinander vergleichen, dies Völkerkunde zu nennen, hat sich überholt. Ethnologie meint das Gleiche, klingt in der Ableitung aus dem Altgriechischen, aber für uns in Deutschland neutraler. Obwohl das Musée du Quai Branly in Paris offiziell das nationale Museum für außereuropäische Kunst ist, gilt es als das ethnologische Museum der französischen Hauptstadt und steht unter besonderer Beobachtung, seit Präsident Macron die Rückgabe kolonialer Raubkunst angekündigt hat. Zwar erst vor 13 Jahren eröffnet, widmet das Museum seiner 20-jährigen Sammlungsgeschichte eine Ausstellung, die Martina Zimmermann für Fazit schon gesehen hat.
Die Ausstellung über die Ankäufe und Schenkungen der vergangenen 20 Jahre reicht von einer mexikanischen Frauenstatuette aus Ton, geschätzt aus der Zeit zwischen 2 und 6 Jahrhunderten vor Christus, bis zu immateriellem Kulturerbe in Gesang und Tanz in Form von Tonaufnahmen von 41 Kindergesängen von allen Kontinenten. Eine fast verwirrende Vielfalt von außergewöhnlichen Objekten. Zeichnungen aus der Zeit der Seefahrer und moderne Malkunst der australischen Aborigines, sibirische Felljacken aus dem 19. Jahrhundert und afrikanische Textilien aus den 1960er Jahren, kunstvolle Kostüme, Federn und Perlen, Masken und Statuen, zudem Zeichnungen, Gemälde und Fotos. Diese bunte Mischung aus Völkerkunde und Kunst erklärt Emmanuel Cassereru, Kurator der Ausstellung.
Ab Anfang des 20. Jahrhunderts wurden diese Werke nicht mehr nur unter völkerkundlichen Aspekten betrachtet oder als exotische Objekte im Zusammenhang mit einer Reise, sondern als Kunstwerke. Wir versuchen, Erben dieser Sichtweise zu sein. Durch den veränderten Blick ist ein Museum gezwungen, die Präsentation zu verändern. Es darf nicht mehr nur ein Volk präsentieren, sondern muss einen Künstler und sein Werk, seine Besonderheit und Individualität betrachten, statt sie in einen verallgemeinernden Rahmen zu stellen.
Das Museum begann als Zusammenführung des einstigen Museums der Kolonien und dem der Volkskunde. Das Problem bei solchen Werken ist, dass die Autoren oder Hersteller vieler Objekte unbekannt sind. Zum Beispiel die der 4 Spatulen aus der Dominikanischen Republik, die von Schamanen zum Erbrechen benutzt wurden, als Reinigung vor einer Zeremonie. In solchen Fällen bietet die Ausstellung einen Blick hinter die Kulissen. Im Fall der Brechstäbe der Schamanen erzählt ein französischer Kurator, wie er die 1899 in einer Höhle in der Dominikanischen Republik entdeckten Objekte jahrelang in aller Welt gesucht hat. Kurator Yves Le Fur, der andere Hauptkurator der Ausstellung, zeigt als weiteres Beispiel auf einen Marionettenkopf aus dem Kongo.
J'ai tenu absolument à voir cet objet parce que cet objet je savais qu'il était.
Ich wollte dieses Objekt, weil ich wusste, dass es in einem Regal des Dichters Apollinaire gestanden hat. Da es bei der Versteigerung bei Sotheby's keinen Abnehmer fand, konnte ich einen Preis verhandeln. Ich bekam diesen Kopf für 6.000 Euro, was nicht viel ist für ein historisches Objekt.
Je l'ai eu à 6.000 Euro, ce qui est quand même pas grand-chose pour un objet historique.
C'est une femme. Elle se tient debout.
Die Ausstellung zeigt auch, wie sich der Blick auf andere Kulturen zu verschiedenen Zeiten gewandelt hat. Auf einer runden Wand reicht die Chronologie vom Kuriositätenkabinett der Könige bis zum heutigen Museum, dessen thematisches Stichwort lautet der Dialog der Kulturen. Konzipiert wurde die neue Ausstellung vor dem Bericht von Benedikt Savoy und Felvin Sarr mit der Forderung nach einer Rückgabe von kolonialer Raubkunst aus französischen Museen. Emmanuel Cassereru findet es wichtiger, dass die Werke in der Welt gezeigt werden, als die Frage, wem sie gehören.
L'enjeu, c'est la circulation des pièces, en fait. C'est le fait que ces pièces, qu'elles soient conservées à Berlin, à Paris, à Londres, à Dakar ou à Mogadischu, finalement.
Ob Werke in Paris, Berlin, London, Dakar oder Mogadischu aufbewahrt werden, ist letztendlich nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie überall gezeigt werden können. Wenn wir mit Leuten arbeiten, die unsere Sprache sprechen, wenn es um die Konservierung der Objekte geht, haben wir die Bedingungen dafür, dass unsere bis zu 500 Jahre alten Objekte noch weitere 500 Jahre erhalten bleiben. Was wir regelmäßig mit amerikanischen, europäischen oder chinesischen Museen machen, können wir auch mit allen anderen machen.
Les musées européens ou les musées américains, il y a pas de raison qu'on puisse pas le faire ou chinois, pas de raison qu'on puisse pas le faire avec les autres.
Die Meinung des Kurators der Ausstellung 20 Jahre im Musée du Quai Branly, zu sehen von morgen bis zum 26. Januar. Noch ein Monat und 16 Tage, dann ist es genau 30 Jahre her, dass die unverzügliche Öffnung der Mauer erklärt wurde. Der schwedische Filmproduzent Alberto Herskowitz und der kanadische Politikwissenschaftler Lawrence McFalls haben vor 6 Jahren den Anstoß gegeben für ein digitales Archiv über den Alltag in der DDR. Gebannt von 149 Familien auf Schmalfilm. Matthias Dell, die komplette Lauflänge dieses Archivs, dieser Open Memory Box, umfasst 415 Stunden. Seit heute ist sie zu sehen. Was gibt es denn zu sehen?
Tatsächlich private Aufnahmen. Also das ist banal und aufregend zugleich. Zuerst sieht man das Banale. Man sieht also Familien, wie sie in der Laube sitzen, wie sie einen Ausflug machen, die Hauptstadt erkunden zum Beispiel. Also ganz verschiedene Aufnahmen. Das, was Leute halt damals mit Schmalfilm aufgenommen haben, bevor jeder ein Handy hatte, mit dem sowieso jeder filmen kann. Eine Eigenheit ist natürlich, der Schmalfilm hat keinen Ton. Das heißt, man guckt also Stummfilme, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist, weil man nur Bilder sieht, die sich vorwärts bewegen. Und da sind halt wirklich die ganzen in Boxen und Rollen sortiert Leute, läuft dieses ganze Programm ab. Und das hat natürlich auch was unglaublich Monströses irgendwie, weil man denkt, wie soll man das jemals alles gucken? Und deswegen fängt man irgendwann an, so ein paar Suchkriterien einzugeben. Ich habe das mal probiert, zum Beispiel mit Erfurt. Und dann ist es interessant, wie sofort Geschichten entstehen. Also zum einen gibt es dann jemanden, der hat den Erfurter Dom gefilmt. Der interessiert sich aber eigentlich offensichtlich für Kirchen, weil dann dauernd um den Film herum und den Erfurter Dom herum andere Kirchen zu sehen sind. Ein anderer Mensch, der da gedreht hat, der hat offensichtlich in Erfurt gewohnt, deswegen da gefilmt und deswegen entsteht da eine andere Geschichte, wo dann zum Beispiel dauernd der Westbesuch vorkommt, wo das Westauto auch sehr auffällig gefilmt wird. Und da merkt man plötzlich, man könnte jetzt anfangen zu gucken in dieser Box, ob da nicht irgendwie sich eine Geschichte dieses Westautos schreiben lassen würde, mit dem da die Verwandten und Bekannten aus West-Berlin hingekommen sind.
Und gibt es darüber hinaus noch andere Suchkriterien?
Das, was ich praktisch gemacht habe, was man intuitiv macht, ist, dass es noch zwei andere Feature auf der Seite gibt. Das eine heißt Geschichten, da sind momentan drei Beiträge drin. Da haben also die Forscher so kleinere Filme zusammengestellt, sind dann damit zu den Leuten hingegangen, die die eingesandt haben und haben die erzählen lassen, was sie sehen. Das ist halt eine sehr klassische Oral History Nummer, die finde ich jetzt auch eher so ein bisschen banal. Was ich viel aufregender finde, ist das sogenannte Anti-Archiv. Da haben sie also ganz merkwürdige Begriffe genommen, sowas wie Essen, Gehen, Tanzen, stellenweise aber auch nur Drehen oder irgendeine Farbe und haben immer so 2-Sekunden-Szenen aus den Filmen zusammengeschnitten, die man dann per Zufallsgenerator auch noch neu arrangieren kann. Und das ist ziemlich irre, was da passiert, weil es dann quer durchgeht. Zum Beispiel unter dem Schlagwort Erotik gibt es dann zum einen nackte Frauenbilder an der Wand. Es gibt einen alten Mann, der mit dem Hintern wackelt. Es gibt aber auch Szenen, wo man denkt, es wird hier auf der Familienfeier ein bisschen übergriffig. Und das ist eigentlich das Interessante, wie dann praktisch im Querschnitt dieses Material bewältigt wird.
Wie ging es Ihnen denn jetzt beim Durchschauen bzw. beim Durchklicken? Ist das der bloße Blick durchs Schlüsselloch oder kann man das Ganze auch politisch interpretieren?
Naja, es taucht halt immer irgendwas auf. Das ist das Interessante. Ich glaube, der erste Moment, das, was ich mit dem Monströsen meine, man denkt, wie soll man das jemals alles gucken? Und wenn man dann anfängt, sich so Schneisen durchzuschlagen oder mit diesem Anti-Archiv anfängt zu gucken, dann wird es irgendwie interessant und dann sucht man auch nach Sachen, die so nebenher passieren. Ich habe dann speisehalber zum Beispiel mal Honecker eingegeben, das auch interessant ist, dass dann zum einen darunter ein Bild zu sehen ist, wo auch eine Feier in der Schule ist, glaube ich. Da hängt das Honecker-Bild, was in sehr vielen Amtsstuben hing, an der Wand. Dann gibt es aber auch eines, wo Honecker bei irgendeiner Betriebseröffnung eine Rede hält. Und das ist dann schon interessant, wie diese Schlagworte, davon gibt es 2700, wie die praktisch dieses Material neu arrangieren. Ich glaube, man braucht auf jeden Fall so eine Form von Mix, von Remix, von Zugang, um sich dem zu nähern.
Das Archiv ist ja, ich habe es erwähnt, nicht von Deutschen initiiert worden, auch wenn jetzt große deutsche Forschungsinstitute mitgearbeitet haben. Ist ja irgendwie merkwürdig, oder?
Es ist merkwürdig. Ich habe dann auch den Lawrence McFalls noch im Telefon sprechen können und ihn gefragt, ob es quasi nicht Deutsche sein mussten, die das machen als Voraussetzung dafür. Und da hat er gesagt,
es hat schon bestimmt geholfen, dass wir von außen kommen. In der angespannten Lage zwischen Ost und West, die jetzt 30 Jahre andauert, dass man verstehen kann, dass Leute, die manchmal fühlen, dass ihre Vergangenheit verachtet wird, nicht gerade froh sind, wenn jemand kommt und ihre Sachen nimmt, wenn sie nicht wissen können, dass diese Leute sorgfältig mit der Vergangenheit umgehen.
Und gleichzeitig waren beide irgendwie der ganzen Sache doch nicht fremd. Das heißt, der Lawrence McFalls ist eigentlich Amerikaner, ist halt seit Jahren in Kanada und arbeitet da, hat aber ostdeutsche Verwandtschaft gehabt in der DDR, hat deswegen einen sehr großen Bezug. Für den ist das total faszinierend, weil es was komplett anderes ist, was gleichzeitig auch wieder gleich ist. Und bei Herskowitz ist es ähnlich. Der hat dann auch 1990 zum Beispiel schon was Ähnliches gemacht. Der ist in ein Dorf südlich von Leipzig gefahren, hat da praktisch die Wände von unten gedreht. Und diese Mischung aus irgendwie einer Distanz und gleichzeitig einer Kennerschaft, die hat, glaube ich, dazu geführt, dass die auch unideologischer draufschauen. Und zum Beispiel, kann man sagen, liegt auch im Material, aber mit Stasi und Staatssicherheit findet man in dem Material nichts. Logischerweise, weil das ja auch schwer zu filmen war. Aber man merkt halt, es ist ein anderer Zugang, wo eben mehr möglich ist und wo erstmal das Interessante ist, dass die Leute ihr Material dorthin geben und dass es da ist.
Und ist das Projekt mit dem heutigen Tag fertig?
Nein, es wird zum einen noch weitere von diesen Geschichten geben, von denen ich bereits erzählt habe, dass also die Leute ihr eigenes Leben anhand des Materials erzählen, was bislang ungefähr so klingt.
Oh ja, das ist im Erzgebirge und zwar in Hartenstein. Da ist unser Sohn 1 Jahr alt. Er ist bei der Oma gewesen, weil wir als Studenten keinen Krippenplatz gekriegt haben für ihn. Und wir sind immer am Wochenende dann hingefahren und mit ihm ausgegangen, spazieren gegangen. Ja, heute ist der Sohn 48.
Und dann besteht aber auch die Möglichkeit, was ich ziemlich naheliegend finde, dass man unter Beachtung der Lizenzvorgaben sich das Material runterlädt und selber damit irgendwas anfängt, selber versucht, sich das Material anzueignen und daraus etwas zu basteln.
Matthias Dell über www.open-memory-box.de seid heute anzusehen. Und weiter geht's jetzt mit Bettina Ritter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Musiker Udo Lindenberg erhält den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Er bekommt ihn am 2. Oktober von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue in Berlin. Lindenberg habe in einzigartiger Weise gegen die deutsche Teilung angesungen, teilte das Bundespräsidialamt mit. Er habe sich mit dem Mauerbau nie abgefunden und dies einem Millionenpublikum vermittelt, hieß es. Auch der Astronaut Alexander Gerst erhält die Auszeichnung. Seine wissenschaftliche Exzellenz, Energie und Eloquenz hätten ihn zu einem der bekanntesten Bürger des Landes werden lassen und zu einem Vorbild, hieß es in der Mitteilung. Mehr als 250 internationale Autoren haben in einem offenen Brief die Aberkennung des Nelly-Sachs-Preises an die britisch-pakistanische Schriftstellerin Kamila Shamsi kritisiert. Zu den Unterzeichnern des Briefes zählen unter anderem Noam Chomsky, Michael Ondaatje, Arundhati Roy und Alexander Kluge. Was bedeute ein Literaturpreis, fragen die Autoren, wenn er das Recht untergrabe, sich für Menschenrechte und Redefreiheit einzusetzen. Ohne diese Rechte seien Kunst und Kultur bedeutungsloser Luxus. Shamsi befürwortet die umstrittene BDS-Bewegung, die auf einen wirtschaftlichen und kulturellen Boykott Israels wegen seiner Palästinenserpolitik drängt. Davon habe die Jury vor ihrer Entscheidung nichts gewusst, so die Stadt Dortmund nach der Wahl. Die Jurymitglieder hätten ihre Entscheidung widerrufen, weil Shamsis Position im Widerspruch zu den Satzungszielen der Preisvergabe und zum Geist des Nelly-Sachs-Preises stehe. Christoph Thehr Hechte soll zum 1. Januar 2020 neuer Intendant und Geschäftsführer des Doc Filmfestivals Leipzig werden. Das habe eine Auswahlkommission entschieden, teilte die Stadt mit. Er wird Nachfolger von Lena Passanen, deren Intendanz nach 5 Jahren regulär endet. Der Journalist und Filmkritiker Thehr Hechte ist derzeit künstlerischer Leiter des Internationalen Filmfestivals Marrakesch. Von 2001 bis 2018 war er Leiter des Internationalen Forums des jungen Films der Berlinale. Der Schauspieler Andreas Wimberger ist tot. Er sei bereits am 11. September gestorben, teilte seine Schauspielagentur in München mit. Der 60-Jährige spielte 9 Jahre lang in der ARD-Reihe »Um Himmels Willen«. Zuletzt drehte der Österreicher für das ZDF eine Folge der Krimireihe »Die Toten von Salzburg« sowie die 2. Staffel der ARD-Serie »Hinderfing« mit Maximilian Brückner, die Ende November im 1. gezeigt wird.
Kompass, so heißt der Roman, für den Matthias Ennar vor 4 Jahren den Prix Goncourt erhielt. Schon seit seinen ersten veröffentlichten Gedichten 1990 ist der 47-jährige Franzose viel unterwegs und beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Europa und der arabischen Welt. Heute ist ein neuer Lyrikband auf Deutsch erschienen, aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb Dirk Fuhrig mit Matthias Ennar in Berlin spazieren gegangen ist.
Straßen mit Kopfsteinpflaster, schön restaurierte Altbauten, viele Cafés. Kleine und größere Touristengruppen bewundern die Fassaden.
Ich habe in Prenzlauer Berg im Wasserturm selbst gewohnt. Deswegen kenne ich die Orte gut und ich weiß, wo diese Flüchtlingenheim waren.
Spaziergang mit Matthias Ennar durch Berlin. Der französische Schriftsteller kennt das Quartier rund um den Kollwitzplatz von einem Stipendienaufenthalt. Deshalb spricht er gut Deutsch. Damals arbeitete er an seinem Roman »Kompass«. Hier entstand aber auch die Idee zu seinem neuen Buch. Es heißt Zuflucht nehmen, eine Graphic Novel.
Ich habe hier in Berlin gewohnt zwischen 2013 und 2015. Genau, wann so viele Flüchtlinge aus Syrien angekommen sind hier in Berlin. Und ich selbst habe viel in Syrien gewohnt, in Damaskus. Und ich spreche Arabisch und wir haben 2 Familien von Flüchtlingen geholfen, übersetzt für sie und
Aber wieso hat der Schriftsteller, der normalerweise dicke Romane verfasst, jetzt einen Comicband geschrieben?
Es ist total anders als ein Roman. Das Schreiben ist viel schneller. Danach kommt das Wichtigste, das ist das Zeichnen. Ich glaube, ich brauchte das auch. Nach Kompass eine neue Erfahrung zu haben mit das Schreiben.
Es hat aber auch mit einer Zufallsbekanntschaft zu tun. Auf einer seiner vielen Reisen ist Enar der libanesischen Zeichnerin Zeina Abirachet begegnet.
Ich habe Zeina Abirachet in Beirut kennengelernt. Ich war immer ein großer Fan von ihrem Werk und ich bin auch ein großer Comicleser.
Und so hatte er sie ebenfalls durch Berlin geführt, damit sie einen Eindruck von der Stadt bekommt, die in dem Band die Hauptrolle spielt.
Man sieht auch die Ausländerbehörde. Es gibt sehr viele richtige Berlin-Orte in dem Buch.
Friedrich Krause, Ufer 24 etwa, ist in der 300-seitigen Graphic Novel auf einem gezeichneten Straßenschild zu lesen. Die Adresse des Landesamts für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten im Stadtteil Wedding. Die Handlung ist in dem Moment angesiedelt, als viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Der Architekt Carsten unterstützt eine Lehrerin, die aus Syrien geflohen ist. Die beiden verlieben sich ineinander, kommen jedoch nicht zusammen, weil die ehemalige Lehrerin das Trauma des Verlusts ihrer Heimat und ihrer Sprache nicht überwinden kann.
Ich meine nicht, dass ich Carsten der Hauptfigur bin, aber trotzdem, es gibt sehr viele reale Details.
Mehr verrät Enar nicht über die autobiografischen Elemente seiner ersten Graphic Novel. Die Zeichnungen in dem Band sind schwarz-weiß, wirken ein bisschen wie Holzschnitte. Trotz des scheinbar groben Strichs ist es Zeina Abirachet hervorragend gelungen, Emotionen in die Gesichter ihrer Figuren zu bringen. Die Stimmung schwankt zwischen heiter und finster.
Wir nehmen das in Zuflucht nehmen wie ein Symbol ein bisschen für ewige Wiederkehr des Gewalts in unserem Leben.
Nun will ich mit Matthias Enar unbedingt noch über sein zweites Buch reden, das jetzt in deutscher Übersetzung herauskommt. Es heißt Letzte Mitteilung an die Prußgesellschaft von Barcelona. Rätselhaft. Selbst wenn man weiß, dass der Weltbürger Enar seinen Hauptwohnsitz in der katalanischen Metropole hat. Er schmunzelt.
Es gibt wirklich eine Prußgesellschaft in Barcelona. Ich bin ein Mitglied der Prußgesellschaft in Barcelona. Prust ist eine sehr poetische Figur am Ende, sein Leben. Und für mich ist er eine auch sehr wichtige Figur. Und deswegen Barcelona und Prust zusammen haben einen sehr schönen Titel gemacht.
Die Gedichte haben allerdings nicht direkt etwas mit dem französischen Großschriftsteller Marcel Proust zu tun, sondern mit den Aufbrüchen des 1972 in der westfranzösischen Kleinstadt Niort geborenen Matthias Enar in die weite Welt.
Ich habe diese Gedichte geschrieben in den letzten 20 Jahren vielleicht. Man schreibt nicht ein Gedicht, ich mindestens, ich weiß nicht die andere, aber ich mindestens kann nicht sagen, ach, heute werde ich ein schönes Gedicht über, weiß nicht, schreiben. Nein, es gibt Momente. Und für mich Prosa und Romane, das bedeutet zu Hause sein und zu Hause bleiben, alleine schreiben. Und Gedicht ist mehr Reisen, ein bisschen wie, was man zeichnet zum Beispiel in einer Reise.
Fast 3 Jahrzehnte lang ist der 47 Jahre alte Kosmopolit immer wieder durch Afghanistan, Syrien, Marokko, den Balkan, Russland und weitere Länder gereist, hat dort unterrichtet und geschrieben. Viele dieser Orte haben Enar für seine Bücher inspiriert, so wie eben Berlin für Zuflucht nehmen.
Dirk Furich über Matthias Enar und seine beiden neuen Bücher. Morgenröte bedeutet ihr Name auf Spanisch. Albers heißen sie, die reichen Adligen, die auf eine lange Geschichte in Spanien zurückschauen können und damit auch auf eine stolze Kunstsammlung. Die ist nun in einem Alba-Palast in Madrid zu begutachten. Gregor Ziolkowski hat wie alle Besucher dafür 14 Euro Eintritt bezahlt.
Die Strategie ist Überwältigung. Egal, woran sich der Blick des Betrachters in einem der 14 überaus voll behängten und zusätzlich mit imposanten Möbeln und Dekorstücken gefüllten Säle des Palacio de Liria festsaugt, er wird auf einem Prachtstück landen. Die Gemälde und Wandteppiche sind das eine, aus Silber geschmiedete Teller, Dosen oder Zigarrenetuis oder feinste Porzellanminiaturen, die überall verteilt sind, bilden ebenso einen Blickfang. Der Gesamteindruck ist bei solcher Fülle und Üppigkeit beträchtlich. Von außen wirkt das Gebäude wie ein üppig geratenes Stadtpalais. Zurückgesetzt von einer der lauten Hauptstraßen Madrids und überdies von einem Gartenpark geschützt, erweist es sich drinnen als ein kleines Schloss. Ab 1770 errichtet, ist es heute ein komplett rekonstruierter Bau.
El Palacio de Liria fue atacado durante la Guerra Civil Española y quedó prácticamente destruido.
Der Palacio de Liria wurde während des Spanischen Bürgerkriegs angegriffen und dabei praktisch vollständig zerstört, erklärt Alvaro Romero, der künstlerische Direktor des Museums. Der Wiederaufbau, es standen lediglich noch die Fassaden, begann 1948, wurde 1956 im Prinzip beendet, aber es dauerte bis in die 80er Jahre, dass der Bau wieder voll hergestellt war. Eine gewaltige Aufgabe, die ohne jegliche Hilfe des Staates geleistet wurde. Es war im Übrigen die von Hitler an Franco ausgeliehene Legion Condor, die seinerzeit die Bombardements exekutierte. Die Kunst konnte durch rechtzeitige Auslagerung fast vollständig gerettet werden. Und so steht der Besucher heute in der größten und bedeutsamsten privaten Kunstsammlung Spaniens, angehäuft über rund 5 Jahrhunderte. Das Faszinierende dieser Sammlung besteht tatsächlich im Element des Privaten. Sie erzählt große Geschichte, durchaus streift sie deutsche Kulturgeschichte dabei, wie anhand zweier Porträts von Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, des dritten Herzogs von Alba, deutlich wird. Eines dieser Porträts ist ganz nebenher eine Tizian-Kopie von Rubens. Während wir links ein höfisches oder diplomatisches Porträt sehen, haben wir hier ein militärisches. Das ist eine der wesentlichen Facetten dieses Herzogs von Alba. Er hat 50 Jahre lang Karl V. und Philipp II. Gedient und hatte hohe militärische Posten inne. Darum erscheint er hier in Rüstung mit roter Schärpe und einem Marschallsstab. Er war der Statthalter Philipps II. Der Niederlande in einem komplizierten Moment. Es gab diesen Aufstand, den er unterdrücken sollte, und er setzte eine überaus repressive Politik um. In Belgien war eine übliche Redewendung für Kinder: Schlaf jetzt, sonst kommt der Herzog von Alba. Noch rund 200 Jahre später war der Stoff interessant für Goethe und Beethoven, die mit dem Egmont die Enthauptung des gleichnamigen Grafen in Brüssel auf Befehl des Herzogs von Alba zum Thema machten. Die Bilder und Objekte entfalten eine Strahlkraft und rufen geradezu nach ihrer Geschichte. Etwas, das sie im nüchternen Umfeld normaler Museen nicht so leicht erreichen. Hier sind sie in gewisser Weise an ihrem Originalschauplatz zu betrachten und man sieht Goyas berühmtes Gemälde von 1795, die Herzogin von Alba in Weiß, im Saal, in dem weitere Goyas hängen, mit anderen Augen. Auf einmal wirkt es viel plausibler, dass sie die langjährige Muse des Malers war. Zum Museum gehört die in Funktion befindliche Bibliothek mit ihren rund 20.000 Bänden, darunter sind unschätzbar wertvolle Stücke wie die Erstausgabe des Don Quixote, die erste handgeschriebene Bibel in spanischer Sprache, Handschriften von Christoph Kolumbus. Vielleicht ist es eine kühne Behauptung, aber dieses relativ kleine Museum dürfte zu einem Schwergewicht in der spanischen Kulturlandschaft avancieren.
Der Palacio de Liria der Familie Alba. Gregor Ziolkowski hat die private Kunstsammlung in Madrid besucht, die jetzt für alle offen steht. Bei Ulrike Timm geht's jetzt in der Kulturpresseschau um den Weg dorthin.
Touristen sollten eigentlich gar nichts trinken, titelt die Süddeutsche Zeitung. Nicht mal einen kleinen, kräftigen Schluck auf den Schreck. Die Pleite von Thomas Cook betrifft allein in Deutschland rund 140.000 Urlauber. Sie sitzen fest oder ihre gebuchte Urlaubsreise steht vor dem Aus. Die Süddeutsche aber beleuchtet die Anfänge des modernen Reisens. Und da hatte sich Thomas Cook eben dem Kampf gegen den Alkoholismus verschrieben. Seine erste organisierte Gruppenreise führte Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem Meeting der Abstinenzlerbewegung. Das wird vom Konkurs Betroffene nicht trösten, auch wenn die Süddeutsche uns in ihrem Artikel in 7 Meilenstiefeln einmal durch die Welt schickt. Zitat: Das Unternehmen Thomas Cook trug zur Verbürgerlichung der aristokratischen Grand Tour bei, indem es deren Höhepunkt, die Italienreise, intensiv bewirtschaftete, zum Beispiel 1903 durch den Bau einer Bahn, die zum Gipfel des Vesuv führte. Dieses Verdienst, so es eines ist, ist denn doch schon eine ganze Weile her. Zum Mitleid gehört die Vernunft, mahnt der Tagesspiegel und denkt dabei nicht an gestrandete Touristen, sondern an die ganz großen Themen wie Hunger, Flüchtlinge und Klima. Gefühle bestimmen den Zeitgeist und die Politik, doch es gibt Grenzen der Empathie, meint Malte Lehming in seinem klugen und differenzierten Artikel. Nicht Gefühle sollten Grundlage der Moral sein, sondern Vernunft. Da bezieht der Autor sich auf Kant. Empathie, heute fast ein Modebegriff, wehe dem, der es an Empathie fehlen lässt, absolutes Totschlagsargument in sensibilisierten Runden. Empathie kann in bester Absicht nämlich auch nach hinten losgehen. Der von Empathie gesteuerte Mensch nimmt Leidende und potenziell Leidende in den Blick. Er charakterisiert sich selbst als mitfühlend und den politischen Gegner als kalt, lesen wir im Tagesspiegel. Und weiter: Empathie fördert offenbar das Ausgrenzen von Menschen, die die Werte der eigenen Gruppe nicht teilen. Fazit des Autors: Wer sich von der Not anderer vollkommen einnehmen lässt, verliert den Sinn für das Machbare und manchmal auch sich selbst. Gefühl muss sich mit Vernunft und Folgenabschätzung paaren. Wer das Mitgefühl idealisiert, gerät in Gefahr, die Welt zu verschlimmbessern. Die Geschichten vom Struwwelpeter setzen nicht gar so sehr auf Empathie und gehören eher zur schwarzen Pädagogik. Trotzdem avancierte der Suppenverweigerer mit den überlangen Fingernägeln zu einer der erfolgreichsten Figuren der Kinderliteratur. Im Frankfurter Struwwelpeter-Museum spekuliert man gern. Was, wenn der Struwwelpeter vom Sockel stiege, auf dem er, Denkmal oder Pranger, schon so lange steht und seine Nägel und Haare stutzte? Wenn er auf Reisen ginge in die Karibik oder nach New York, wenn er sich als Schauspieler oder Musiker versuchte? Spannende alternative Geschichten können spielerisch am Monitor entstehen und plötzlich mausert sich der Kinderschreck aus der Mottenkiste zum Banker, Klimaaktivisten oder Harfenisten. Da helfen dann die langen Fingernägel. Tilman Spreckelsen hat das neu gestaltete Museum für die Frankfurter Allgemeine erkundet und ist vor allem auch vom umfangreichen Bild, das man hier vom Struwwelpeter-Autor Heinrich Hoffmann gewinnt, sehr angetan. Also nix wie hin. Dann sparen Sie sich vielleicht das Gym, vulgo Muckibude, dem die Neuzürcher Zeitung eine lange, wortreiche und irgendwie auch überanstrengte Eloge widmet. Autor Jörg Scheller ist Kulturtheoretiker und Bodybuilder. Das färbt ab. Kostprobe: Das Gym ist das anthropotechnische Atelier unserer Zeit, eine Akademie der Selbstbildhauerei. Gipfel der Körperkunst, Zitat: Das Gym schafft einen Raum, der klar und geordnet ist, ein Gegenbild zum Chaos der Welt. Und begeistertes Fazit: Die Maschine macht mich zur Maschine. Bitte doch nicht. Oder darauf vielleicht, sorry Thomas Cook, doch einen Schnaps.
Ulrike Timm mit Wissenswertem aus den Zeitungsfeuilletons. Auch wenn der folgende Track für das Leben von Bruce Springsteen nicht gilt, an seinem Geburtstagsabend darf er nicht fehlen. Gabi Wood gewünscht, eine gute Nacht.